Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Ja, Elias, wie steckt man denn heute in die Podcast-Folge ein?
Oh, ich dachte, du überlegst dir heute was.
Okay, ich bin blank. Wobei, ich werfe einfach meinen Namen in den Raum, Luis Lemke.
Luis Lemke? Ich glaube, den Namen habe ich gestern häufiger gelesen. Aber was hat der denn mit Ulm zu tun?
Viel, würde ich sagen. Wir haben ihn erst im Februar getroffen, hier im Ulmer Donaustadion.
Ach stimmt, da klingelt bei mir was.
Er war mit dem HSV zu Gast, U19. Die haben gegen den SSV Ulm gespielt. Und warum Luis Lemke gestern, also dieser Name gestern aufgetaucht ist. Er hat sein Profidebüt für den HSV gegeben, wurde im Volkspark in der Nachspielzeit eingewechselt und ist damit mit 16 Jahren und 214 Tagen der jüngste HSV-Debütant ever.
Und der viertjüngste Bundesligaspieler aller Zeiten. Ich kann mich noch erinnern an Nuri Sahin, ich weiß gar nicht, ob der noch der jüngste ist, aber das war so meine Zeit, als ich die Bundesliga hautnah verfolgt habe.
Ich glaube, Paul Wanner hat den Titel im Moment inne, und wenn man da natürlich in einer Reihe mit Paul Wanner genannt wird.
Ja? Ich finde, Nuri Sahin ist ein klangvollerer Name als Paul Wanner.
Ja, kommt noch.
Aber natürlich, Nuri Sahin hat nie beim ersten FC Heidenheim gespielt. Aber wir wollen ja hier lieber über den SSV Ulm sprechen, und ich glaube, Tibet Erkan Sevik war jünger bei seinem Profidebüt.
Boah, das musst du sagen.
2-3 Wochen. Aber natürlich dritte Liga. Trotzdem genau. Chapeau an Luis Lemke.
Haben
wir jetzt aufgelöst, was sein Unbezug ist?
Nee, ich sag's einmal kurz. Viele, die den SSV schon länger verfolgen, unter anderem auch zu Regionalliga-Zeiten, kennen vielleicht den Namen Timo Trefzger. Der war 2010/11, gehörte er zur Regionalliga-Mannschaft. Und genau, das ist sein Papa. Und sein Opa, Peter Trefzger, ist pädagogischer Leiter im Nachwuchsleistungszentrum der Spatzen. Und ja, so ist die Familie quasi in Ulm verwurzelt, lebt mittlerweile ein Teil davon, also Luis Lemke und seine Eltern leben in Hamburg. Und ja, den Namen sollte man wirklich auf dem Schirm haben. Er gilt als eines der vielversprechendsten Talente, ist linker Verteidiger, und ja, das ist ja eine Position, die auf die Zukunft gesehen natürlich immer gefragt sein wird.
Ja, hat damals übrigens schon mit Johannes Reichert in einer Mannschaft zusammengespielt.
Sein Vater?
Also Timo Trefzger, genau, ja, ja, klar, er selbst natürlich nicht, aber von Johannes Reichert hat er damals im Februar ein Trikot überreicht bekommen.
Genau, so schließt sich der Kreis.
Da kann ich mich erinnern, hast du auch schon eine Geschichte gemacht.
Ja.
Aber der Kreis schließt sich eigentlich ganz anders, nämlich über das Stichwort HSV. Da warst du ja letztes Jahr im Stadion am 33. Spieltag. Es ist für dich die vierte Aufstiegsfeier nämlich in Folge. Ja. Zweimal in Ulm, einmal eben in Hamburg und jetzt in Osnabrück. Wie war es diesmal?
Ja, eigentlich eine krasse Bilanz, wenn man sich das so überlegt. Es war nicht ganz so tief traurig, wie es beim HSV der Fall war. Da war ja damals das Spiel entscheidend für den Abstieg. Ja, da flossen Tränen, da war natürlich die Stimmung sehr, 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 sehr gedrückt bei den Ulmern. Und jetzt in Osnabrück, da hatte man sich ja schon mit dem Schicksal abgefunden, dass der in Zukunft Regionalliga bedeutet. Und es war dann so, ich würde sagen, der SSV ist mit Größe abgetreten. Die Spieler haben vor der Partie ein Spalier gebildet, haben noch ein Gastgeschenk überreicht, ein Trikot mit der Aufschrift "Herzlichen Glückwunsch", und haben sich dann auch mit dem Ergebnis her 1:1 anständig verabschiedet.
Sie sind nicht zum Kanonenfutter geworden, wovor Pavel Dotscher schon gewarnt hatte, wo man echt schon das Gefühl hatte, okay, die geben sich jetzt echt auf, weil das ist ja schon eine heftige Aussage gewesen, fand ich. Fand ich auch ein bisschen unwürdig. Aber so wie sie sich dann präsentiert haben, auf jeden Fall Hut ab. Sie haben sich nochmal ins Zeug gelegt und hätten ja auch sogar gewinnen können.
Voll. Vielleicht zur Vollständigkeit halber, Dennis Cesar macht den Führungstreffer, kurz vor der Halbzeit fällt dann das Gegentor nach einem Stellungsfehler. Ja, symptomatisch für die Saison, hat Pavel Dotschev gesagt. Aber dann stand es 1:1. Insgesamt eher chancenarmes Spiel. Aber ja, am Ende stand das Remis, womit dann auch beide Mannschaften leben konnten.
Und es hat sich niemand noch die 5. gelbe Karte abgeholt. Da gab es nämlich 5 Spieler, die dann beim letzten Spiel hätten fehlen können. Es war allgemein aber noch von der Ausstellung her ganz interessant gewesen. Ben Westermeier hat als Schienenspieler gespielt. Abu El-Sain war im Kader. 2 Spieler aus der sogenannten Trainingsgruppe 2 hatten wieder die Chance, sich zu präsentieren.
Ja, war ein bisschen den Verletzungen geschuldet, beziehungsweise der Angeschlagenheit von in dem Fall Max Brandt. Verletzt war Jonathan Meyer. Der hat sich eine Knieverletzung zugezogen, ist aber wohl weniger schlimm, wie der Pressesprecher dann nach der Partie mir noch kurz erklärt hatte. Ja, und so überraschte Dodschew dann schon ein bisschen mit seiner Startelf.
Ja, ich denke, arg viel mehr Worte müssen wir über das Spiel gar nicht mehr verlieren. Ich denke, empfohlen vielleicht für einen Vertrag für die kommende Saison hat sich natürlich mal wieder Dennis Chesser, der natürlich auch aufgrund seiner, ja, es ist keine hohle Phrase bei ihm, der sich tatsächlich aufgrund seiner Ulmer DNA sowieso schon für den Weg in der Regionalliga auch empfohlen hätte und der ja auch bei den Fans hoch im Kurs steht.
Stimmt. Apropos Fans, da muss ich wirklich sagen, nochmal Kompliment an die mitgereisten Ulmer. Über 300 waren in Osnabrück und die haben sich wirklich von einer sehr, sehr guten Seite gezeigt. Das war auch sehr auffällig im Stadion. Der Stadionsprecher hat ja denen auch Komplimente ausgesprochen, hat irgendwie hervorgehoben, wie toll der Support gewesen sei, hat dann auch gesagt, man hofft sehr den SSV, ja, oder wünscht dem SSV den sofortigen Wiederaufstieg. In Wiedersehen werden sie ja nicht, weil Osnabrück ja in die zweite Liga hochgeht.
Ja, aber Osnabrück ist ja eigentlich die Fahrstuhlmannschaft schlechthin. Also da wird, glaube ich, auch schon gescherzt, dass sie eigentlich im nächsten Jahr dann wieder zurück sind in der dritten Liga. Vielleicht sieht man sie früher als von Osnabrücker Seiten erhofft.
Kann passieren. Und dann vielleicht noch ein Wort zu den Zuschauern in Osnabrück. Die haben, wie ich finde, auch nochmal Feingefühl gezeigt und haben dann auch die Ulmer mit Applaus in die Kabinen verabschiedet. Das war dann schon irgendwie ein ganz, ganz schöner Moment.
Haben sich die Spieler eigentlich die Pokalübergabe angeschaut? Also die Ulmer Spiele?
Nee. Also die waren nicht draußen auf dem Platz. Ich war selber auch nicht draußen, sondern unten in der Mixed Zone. Da gab es Fernseher, wo die Pokalübergabe übertragen wurde. Auch ein bisschen surreal, wenn man irgendwie dann auf den Fernseher schaut und weiß, das findet so ein paar Meter von dir entfernt statt. Und da hat der ein oder andere mal einen Blick drauf geworfen.
Ja, und auch ein bisschen surreal, wenn man sich überlegt, dass vor 2 Jahren der SSV Ulm 1846 Fußball selbst in Person von Johannes Reichert diese Trophäe in die Höhe gereckt hat.
Ja, Johannes Reichert ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Der war ja in der Magenta Sportkonferenz. Du hast die verfolgt. Ja, wie war denn sein Auftritt und was hat er denn da ja auch so gesagt?
Ja, er war gewohnt souverän. War, glaube ich, sein Debüt als Kommentator der Konferenz. Aber er ist ja natürlich ansonsten jemand, der häufiger mal im Rampenlicht steht, der auch bei Magenta ja schon Gast war im Podcast zum Beispiel. Ja, er hat zum ersten Mal sich geäußert über den Abstieg des SSV. Er hat, wie zu erwarten war, natürlich gesagt, wie stark ihn das schmerzt, wie weh das tut. Er hat darüber gesprochen, wie hart es einfach auch ist für den Verein, jetzt wieder im Amateurfußball zu sein. Man hat es nicht geschafft, wie ja auch Christian Ortag bei dir gesagt hat vor einer Woche, den Verein im Profifußball zu etablieren, was einfach möglich gewesen wäre. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Und wenn du so etwas aufgebaut hast über Jahre und Joe Reichert gibt ja wirklich alles für diesen Verein, er lebt diesen Verein. Er hat jahrelang in der Regionalliga hier gespielt. Wenn du dann nicht eingreifen kannst, wie der Verein wieder runtergeht, ist es, glaube ich, schon extrem, extrem hart. Und natürlich wurde er dann auch gefragt, woran hat es gelegen oder was war der Anfangspunkt? Und er, also Johannes Reichert, führt es auch zurück auf die Freistellung von Thomas Wörle. Zumindest als der Anfangspunkt. Nicht, dass das der alleinige Grund ist, sondern ja, er hat halt auch gesagt, wenn man zurückschaut, war es schon der Punkt, als man sich von Thomas Wörle getrennt hat.
Und es ging dann immer ein Stück weit bergab, ne?
Ja, man hat viele Veränderungen vorgenommen seitdem und nichts hat richtig gegriffen.
Ja, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, wie es denn für ihn weitergehen könnte. Hat er denn da dazu was gesagt?
Er hat nur gesagt, dass man sprechen müsse, wie es weitergeht. Noch hängt er, wie so viele andere auch, in der Luft. Hat aber klargestellt, dass er sich nicht vorstellen kann, ein anderes Wappen auf seiner Brust zu tragen. Ich bin gefühlt mein ganzes Leben bei diesem Club. Das ist für mich kein Job, es ist pure Identifikation, hat er gesagt. Und ja, sein großer Traum sei es immer, als Ulmer seine Karriere zu beenden.
Sätze, die man auch gar nicht anders von ihm erwartet hätte.
Das stimmt.
Ja, Joe Reichert hängt in der Luft. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen und hatten ihn auch dazu schon mal gefragt. Er hat in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen immer wieder auch abgeblockt, hat gesagt, ne, er will sich da jetzt gerade im Moment nicht dazu äußern. Die offene Zukunft, das gilt ja auch für viele andere Spieler. Wir haben hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Und im Moment ist ja der Stand unverändert.
Ergo, keine Gespräche, keine konkreten Gespräche.
Keine konkreten Gespräche. Es bleibt jetzt ein bisschen abzuwarten, was in dieser Woche passiert, weil man muss ja sagen, hey, wir steuern jetzt auf die finale Saisonwoche zu. Und normalerweise gibt es da zumindest ein paar Wasserstandsmeldungen. Und bisher gibt es ja keine einzige.
Ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass der Club noch am 38. Spieltag um den Klassenhalt spielt und deshalb zweigleisig planen muss, sondern eigentlich ist relativ klar, wohin der Weg geht für den SSV Ulm. Was mich überrascht hat in diesem Kontext, ist tatsächlich eine Passage von deinem Artikel von diesem Wochenende, wo du mit Manus Pepic gesprochen hast. Und da steht auch drin, dass sich Murat Işık noch gar nicht vorgestellt hätte.
Ja, wobei Pepic es auch so ein bisschen dann einordnet und sagt, naja gut, er fängt natürlich erst am 18. Mai offiziell an. Und ich habe mich dann auch gefragt, muss er das jetzt tun? Weil er wird ja einen großen Teil des Kaders wahrscheinlich gar nicht mehr dann unter seiner Fittiche haben in der neuen Saison. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schon wichtig, genau jetzt in diese Gespräche zu gehen.
Ja, einfach nur einen Eindruck zu gewinnen.
Ja.
Außer natürlich, es steht von vornherein fest, dass er ganz anders plant.
Ja, und ich will es an der Stelle auch nochmal sagen, so langsam wird es echt Zeit. Und ich habe das auch in den vergangenen Jahren, als natürlich auch immer zweigleisig geplant werden musste. Da wissen wir ja auch alle, da waren wir mit vielem spät dran und Gespräche wurden irgendwie zu spät aufgenommen oder Perspektiven für Spieler aufgezeigt. Aber dass halt noch so gar nichts da ist, kann ich mich nicht erinnern, dass das schon mal passiert ist.
Ja, zumal ja auch die anderen Clubs nicht schlafen. Wir haben schon angesprochen, was beim SV Sandhausen passiert. Gut, das ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber auch andere Teams wie die Stuttgarter Kickers haben schon einige Entscheidungen getroffen für die kommende Saison, konnten natürlich auch deutlich besser planen jetzt als der SSV Ulm. Trotzdem muss da jetzt langsam etwas passieren. Es braucht auch ein einfaches Signal. Mhm. Es reicht ja schon, wenn es ein, zwei Spieler sind, die wirklich das verkörpern, was der SSV Ulm stehen will. Denn so funktioniert einfach Fußball. Man muss die Leute, die Fans am Leben halten, ihnen was geben und auch den anderen Spielern eine Perspektive geben oder Zuversicht zeigen in dem, was der Verein ausstrahlt, auch nach außen hin gibt.
Voll, weil ich glaube schon, dass der ein oder andere sich natürlich auch in dem orientieren wird, was denn jetzt passiert. Also sagen wir mal, mit Spielern X wird verlängert und dann kann sich ein anderer Spieler vielleicht auch vorstellen zu bleiben, den man gerne halten würde.
Das hatte Manus Pepic quasi bei dir auch gesagt, ne? Er hat ja gesagt, ja, er könnte es sich schon vorstellen zu bleiben, aber es hängt halt auch davon ab, welche Truppe man zusammenstellt, ob die konkurrenzfähig ist oder nicht. Das heißt, er wartet wahrscheinlich eher noch ab auf ein Signal. Letztendlich wäre es aber zum Beispiel Pepic ein Spieler, meiner Augen, um den herum man schon gut eine regionalige Mannschaft aufbauen könnte. Für mich wäre Manus Pepic auch ein Spieler mit Signalwirkung. Ähnlich dann in der Innenverteidigung vielleicht Marcel Segert. Wir haben in der vergangenen Woche mal einen Artikel gemacht, wie wir uns das vielleicht vorstellen könnten, welche Spieler auch bleiben könnten beim SSV Ulm. Da hattest du ja schon mal mit Marcel Segert gesprochen. Mhm. Auch er hat noch keine Gespräche geführt, schließt es aber nicht aus. Ja.
Ja, und da gibt es ja dann viele zum damaligen Zeitpunkt. Christian Ortag, Dennis Cesar wussten beide auch noch nicht, wie es weitergeht. Aber natürlich eigentlich auch absolute Säulen dieser Mannschaft.
Gut, das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass am kommenden Samstag, wenn der SSV Ulm zu Hause auf Rot-Weiß Essen trifft, Spieler verabschieden wird.
Ich gehe Stand jetzt nicht davon aus. Apropos Essen, da erwartet uns ja wahrscheinlich ein sehr heißes Wochenende.
Ja, für Rot-Weiß Essen geht es noch um alles. RWE, sagt man, wie ich mir habe sagen lassen, nicht Rot-Weiß, wenn man schon abkürzt. Für RWE geht es noch um alles. Sie stehen gerade auf dem undankbaren vierten Platz. Immerhin würde man sich dafür für den DFB-Pokal qualifizieren. Aber natürlich will RWE hoch in die zweite Liga. Hat da jetzt in den letzten Wochen Nerven gezeigt und plötzlich nach einer 7 Spiele andauernden Siegesserie 3 Spiele hintereinander verloren. Aber sie können noch aufsteigen.
Dafür müsste Energie Cottbus bei Jahn Regensburg verlieren. Und der MSV Duisburg müsste gleichermaßen verlieren. Entsprechend könnte sich RWE mit einem Sieg an Cottbus und Duisburg vorbeischieben und hätte dann auch trotz des schlechteren Torverhältnisses den 2. Tabellenplatz inne.
Ja, also bei Duisburg reicht auch ein Unentschieden. Weil Duisburg, also wenn Essen gewinnt, weil Duisburg ist punktgleich mit Rot-Weiß Essen.
Genau.
Ja, und ich meine, Relegationsplatz nimmt man natürlich auch noch lieber als Platz 4. Die Frage ist natürlich dann, wie verhalten sich die Fans im Donaustadion? Denn es wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Rot-Weiß getragen werden.
Ja, ich glaube, du hast recherchiert, ne? Über 4.000 Zuschauer werden auf jeden Fall mal erwartet aus Essen oder haben sich Karten gekauft. Und ja, der SSV kann das Zünglein an der Waage sein. Entsprechend gehe ich einfach mal davon aus, man stellt sich auf ein Risikospiel ein mit diversen Sicherheitsmaßnahmen. Denkbar sind ja auch so Themen wie Blattsturm und so weiter. Sollte der Aufstieg gelingen oder aber auch, muss man ja auch sagen, wenn es ins Gegenteil umschlägt, muss man natürlich auch darauf vorbereitet sein. Also wenn Rot-Weiß Essen den Aufstieg verpasst, dann wäre das, ja, glaube ich, aus Sicht der Fans schon ziemlich heikel.
Also bei dem, was Rot-Weiß Essen da in den Kader gesteckt hat und so wie die Stimmung da allgemein drumherum gerade ist, ist es auf jeden Fall ein heißes Duell.
Ja, Kader Rot-Weiß Essen, wir haben ja auch einen Spieler aus dem Kader bei uns in der Abwehrreihe, Luca Bazzoli, ausgeliehen seit Winter. Und ja, nachdem es ja in der Vergangenheit ab und zu so Klauseln gab, wo dann der Leihspieler nicht gegen den Club spielen darf, bei dem er jetzt unter Vertrag steht, stellt sich uns natürlich die Frage, ob denn Luca Bazzoli spielen dürfte.
Richtig, weil diese Klausel, die gab es auch bei Dominik Martinovic.
Stimmt.
Der ja nicht mal ein Leihspieler war, der vor der Saison, was heißt vor der Saison, im August, während der Saison von Rot-Weiß Essen, von der Hafenstraße an die Donau gewechselt ist. Und der hätte nicht spielen dürfen gegen Rot-Weiß Essen, hat sich natürlich
davor schon verletzt, ja. Die Klausel wurde bekannt und wir haben natürlich dementsprechend auch beim Ulmer Pressesprecher angefragt, wie es denn da mit Luca Bazzoli aussieht. Wir haben eine Antwort bekommen, die hieß, das müsse er mal abklären, was er dazu sagen kann. Entsprechend, weiß nicht, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, er wird nicht spielen. Weil sonst können wir ja einfach sagen, es gibt keine Klausel, er darf spielen. Und wir werden sehen, wie sich die Ulmer Fans noch einmal beim letzten Heimspiel verhalten. Natürlich abhängig davon, wie sich die Mannschaft präsentiert, wie das ganze ganz große Drumherum irgendwie sein wird. Ja, und da bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf, was es da noch beim letzten Heimspiel zu sehen gibt.
Ja, also ich würde es mir nicht entgehen lassen, Profifußballspiel in Ulm. Das hatte man jahrelang sich gewünscht. Jetzt ist es erstmal das letzte Spiel im Profifußball. Ich werde nicht dabei sein.
Leider, ich glaube, du gehst lieber.
Ja, das kann man hier gerne transparent machen. Ich bin auch im Junggesellenabschied. Da gibt es auf jeden Fall was zu feiern.
Genau, ich finde das ein sehr, sehr guter Grund.
Genau. Von dem her wünsche ich euch allen viel Spaß. Wir werden uns trotzdem hören, noch einmal. Aus dem neuen Podcast-Studio. Es wurden nämlich nicht nur die Spieler in den letzten Tagen in der Luft hängen gelassen, sondern auch ihr. Wir haben nämlich vor 2 Wochen mal angekündigt, wir klären auf, warum wir
uns in einem neuen Podcast-Studio befinden.
Genau. Wir sind umgezogen, also die gesamte NPG.
Die Südwestpresse ist jetzt quasi ein Haus weiter zu finden, in einem sehr, sehr schönen Neubau in der Olga-Straße. Und ja, hier gibt es ein richtig schönes neues Studio.
Aus diesem Studio heraus werden wir auf jeden Fall kommende Woche nochmal eine Folge für euch aufnehmen. Bis dahin.
Macht's gut, bis dann.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssvulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.